Ja, wir haben heute dann den zweiten Teil einer Predigt, die ich vor 7 Wochen angefangen habe. Und zwar geht es um das Thema, wie ihr hier seht, um den Himmel wieder. Ich habe heute Nacht um 10 fiel mir noch ein, plötzlich, das ist so viel Text auch, den ich da habe. Und das kostet ja auch Zeit, ja, einen vielen Text zu lesen. Dachte ich, jetzt mache ich einfach noch geschwind eine Präsentation, damit ihr das mitlesen könnt. Dann müsst ihr nicht lange suchen und blättern und. Das geht dann etwas zügiger von der Hand. Und wir haben alle eine Übersetzung, die Schlachter 2000, die ich hier verwendet habe. Okay. Ein Lehrer stellte seinen Schülern mal folgende Frage: Möchtet ihr im Paradies leben? Stellt euch einmal vor, es gäbe die Möglichkeit, eine Reise ins Paradies zu machen. Wer von euch würde mitkommen? Begeistert gingen die Finger in die Höhe. Jeder wollte mitmachen. Daraufhin sagte er: Pass auf, im Paradies gab es keine Disco. Es gab keine Handys, keine Fernseher, keine Autos, es gab auch keine McDonald's. Und dann wiederholte er das Angebot noch einmal. Das Ergebnis, keiner wollte mehr mitkommen. Das wäre doch zu langweilig, oder? Was soll man bloß den ganzen Tag tun? Man hätte ja nicht einmal die Möglichkeit, eine Wurst zu kaufen oder eine Cola trinken zu gehen, wenn man eine Lust hätte, ins Kino zu gehen. Nicht mal das gab es dort. Ja, okay. Damit sind wir ja schon wieder gleich mittendrin. Mein Anliegen mit dieser und mit der vorigen Predigt war und ist es, einfach in uns Freude und Sehnsucht nach dem Himmel zu wecken. Warum das? Ganz einfach, weil wir das sehr nötig haben. Darüber habe ich das letzte Mal sehr einiges gesagt. Ne? Weil wir das unheimlich nötig haben, weil wir die allermeisten Christen, muss ich sagen, nicht wirklich sich freuen können auf den Himmel, weil ihnen das Ganze viel zu abstrakt ist und einfach nicht vorstellbar. Es hat keinen Bezug mehr zu dem jetzigen Leben irgendwie, scheinbar. Und ich meine einfach, eine Freude, Sehnsucht nach dem Himmel zu haben, hilft auch, etwas mehr Distanz zu dem hier auf der Erde zu bekommen. Und hilft uns vielleicht ja auch, unsere Prioritäten neu zu ordnen. Aber Freude auf den Himmel werden wir sicher nicht dadurch bekommen, dass wir uns, wie es der Lehrer getan hat, vor Augen führen, was es dort alles nicht gibt. Besser ist es sicher, uns von der Bibel zeigen zu lassen, wie es dort sein wird. Das ist schon lang, gell? Ja. Je realistischer unser Bild von unserer himmlischen Heimat ist, desto mehr werden wir von einer freudigen Erwartung erfasst. Und da haben wir alle Nachholbedarf. Wie vollmundig singen wir als Gläubige doch manchmal die Lieder von der Sehnsucht nach der himmlischen Heimat und wie zäh, manchmal auch gegen das Recht, verteidigen wir, was auf dieser Erde unser Besitz ist. Lasst mich dazu ein kleines Beispiel weitergeben. In einer christlichen Zeitschrift erschien mal folgende Heiratsanzeige. Hans, 37 Jahre, 1,75, wünscht eine entschiedene Gläubige Sie, die mit mir den Weg zur ewigen Heimat geht. In Klammer, Haus und Grundbesitz vorhanden. Ihr lacht nicht ohne Grund. Okay, schauen wir uns also den Text zunächst einmal an. Es sind eben, wie gesagt, mehrere Texte, die sehr wichtig sind, einfach deswegen auch, weil ich viele Dinge sage, die euch vielleicht neu vorkommen und dann denkt ihr, der hat aber auch eine blühende Fantasie, der Roland. Damit ihr seht, dass das aber doch auf die Schrift bezogen ist, deswegen muss ich auch die Schriftstellen dazu lesen. Also, 1. Text ist in Jesaja 65, die Verse 17 bis 19. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Und ein weiterer Text wäre dann in der Offenbarung 21. Ab Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das sind zwei von mehreren herrlichen Beschreibungen des Himmels. Aber wie wir eben gehört haben und wie ich auch schon in der ersten Predigt betont habe, der Himmel wird für uns die Erde sein. Eine neue Erde. Die neue Erde, die Gott schaffen wird. Von der war eben in dem Text auch die Rede. Seit jeher hatte Gott es im Sinn. Ich zitiere Epheser 1,10, er hat im Sinn, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Alles zusammenzufassen, alles ist alles, ja. Das heißt, da bleibt nichts übrig, da wird nichts ausgelassen. Und hier wird deutlich, dass die einst getrennten Bereiche des Himmels und der Erde unter der Herrschaft von Christus zusammengeführt werden. Und wenn Gott und die Menschen versöhnt sind, dann werden auch die Wohnung Gottes und der Menschen in Christus versöhnt werden. Der Himmel ist Gottes Wohnung, die Erde ist unsere Wohnung. Jesus Christus verbindet als Gottmensch für immer Gott und die Menschen und er verbindet deshalb auf immer den Himmel und auch die Erde. Und genau wie die Wand, die Gott und die Menschen trennt, denn Jesus abgerissen ist, so wird die Wand, die den Himmel und die Erde trennt, für immer niedergerissen. Es wird ein einziges Universum geben und alles im Himmel und auf der Erde wird zusammen Jesus Christus unterstellt. Offenbarung 21,3 habe ich vorhin gelesen. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott wird selbst bei ihnen sein, ihr Gott. Als Gott mit Adam und Eva im Garten Eden Umgang pflegte, da war die Erde so eine Art Hinterhof des Himmels. Die neue Erde wird mehr als das sein. Sie wird der Himmel selbst sein. Wenn wir in diesem Leben eine besondere Erfahrung machen, dann gebrauchen wir oft den Ausdruck, das war der Himmel auf Erden. Genau das wird auf der neuen Erde Wirklichkeit sein. Und wir und alle anderen, die Gott kennen, werden das Vorrecht haben, dort zu leben. Mein erster Punkt von 7, keine Sorge, ihr werdet zum Mittagessen kommen. Der Fluch wird aufgehoben. In Offenbarung 22,3 heißt es, und es wird keinen Fluch mehr geben. Das führt uns zu der Frage, wie unser Leben aussehen würde, wenn der Fluch weggenommen wäre. Nachdem Adam gesündigt hatte, sprach Herr Gott, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Und wenn der Fluch aufgehoben ist, dann werden wir uns nicht mehr abmühen müssen. Die Erde wird keine Dornen und Disteln mehr tragen. Sie wird unserer Herrschaft nicht mehr Widerstand entgegensetzen. Gott sagte weiter zu Adam, du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Also auch der Tod wird nicht mehr sein, wird aufgehoben sein. Und noch etwas, die gesamte Schöpfung und damit auch die Tierwelt ist in den Fluch mit einbezogen. In Römer 8, 19 bis 23, da lesen wir, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Das Geschick der Menschheit ist das Geschick der ganzen Schöpfung. Von der Vergänglichkeit der Schöpfung spricht nicht zuletzt auch das Entropiegesetz. Vielleicht die noch von der Schule noch nicht ganz so lang weg sind, können sich noch erinnern, was damit gemeint ist. Entropiegesetz besagt nämlich, dass alle Energie sich auf einen niedrigeren Zustand hinbewegt, bis schließlich nur noch Wärme übrig bleibt. Wärme ist der unterste Energiezustand. Also wäre dem Universum genügend Zeit gegeben, würde es tatsächlich, wie es die Physiker sagen, den Wärmetod sterben. Aber auch so passiert da schon einiges im Universum. Da stoßen ganze Galaxien zusammen. Da sterben Sonnen. Da geraten Planeten aus ihrer Umlaufbahn. Da explodieren Sterne oder implodieren zu Neutronensternen oder zu schwarzen Löchern und so weiter. Und wenn Paulus sagt, die ganze Schöpfung, dann ist das umfassend gemeint. Dann gibt es keine Amöbe, kein Chromosom, keinen DNA-Strang, keine Galaxie, die nicht vom Sündenfall betroffen wäre. Und da schließt natürlich auch die Tierwelt ein. Das Seufzen nach Erlösung können wir bei den Tieren am deutlichsten erleben. Wie sehr leiden doch die Tiere auch nicht nur unter dem Prinzip fressen und gefressen werden, sondern vor allem unter der rücksichtslosen Ausbeutung durch die Menschen. Wenn wir sehen, wie Menschen mit Tieren umgehen, können wir auch nur mitseufzen. Ich sah in den ZDF-Nachrichten am Montag einen Videoausschnitt, der mich sehr schockiert hat. Da haben unbekannte Leute ein Videogerät heimlich in einem Schlachthaus platziert und über längere Zeit hin haben sie dort Aufnahmen gemacht. Ja. Und da kam einiges zutage, was man vorher nicht so beweisen konnte, aber geahnt hat, wie die Leute da mit den Tieren umgehen. Das ist grauenhaft. Ja. Mit Elektroschockern werden sie ständig bearbeitet, damit sie ja da das tun, was sie wollen. Ne. Und schließlich werden sie auch ohne irgendeine Betäubung getötet. Also ich muss echt sagen, also mir hat es die Tränen in die Augen getrieben, wo ich das gesehen habe. Wir sehen also, unser Wohlergehen ist untrennbar mit dem Wohlergehen der Erde verbunden und umgekehrt. Weil die Menschheit verflucht wurde, deswegen musste auch die Erde verflucht werden. Und deshalb wird, wenn wir auferstehen, auch die Erde auferstehen, gewissermaßen. Der Fluch wird aufgehoben werden. Christus kam, um den Fluch der Sünde und des Todes aufzuheben, lesen wir in Römer 8,2. Er ist der zweite Adam, der den Schaden, den wir angerichtet haben. Ja, wir. Adam. Adam hat ihn angerichtet, aber wir waren in Adam und wir sind genauso mitschuldig, da was da geschehen ist, der diesen Schaden eben aufhebt. In unserem Auferstehungskörper, da werden wir wieder auf der Erde wohnen, aber auf einer neuen Erde, völlig frei von diesem Fluch. Die Aufhebung des Fluches bedeutet, dass die Menschen, die Kultur, die Erde und das Universum wieder so werden, wie sie Gott geplant hat. Die Aufhebung kostete Christus einen schrecklichen Preis. Christus, heißt es in Galater 3,13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Gottes Gesetz zeigt uns, wie sehr wir das Ziel verfehlen. Aber Jesus nahm den Fluch der Sünde und den Zorn Gottes auf sich. Und diese Aufhebung des Fluches wird so umfassend und durchgreifend sein, wie das Erlösungswerk von Christus. Bei unserer Errettung hat Christus bereits einen Teil des Schadens in unserem Herzen geheilt. Zum Schluss wird er seine ganze Schöpfung letztlich vollständig so wiederherstellen, wie es von Gott ursprünglich gedacht war. Ein zweites: wird die alte Erde zerstört, Offenbarung 22,1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Übrigens, wenn hier von dem Himmel die Rede ist, dann ist hier nicht der Wohnort Gottes gemeint, sondern das Universum. Ja, das Universum wird erneuert. Der Wohnort Gottes muss nicht erneuert werden. Ja, der hat nicht Schaden gelitten. Dass wir das nicht falsch verstehen. Ja. Und Petrus schreibt dann in 2. Petrus 3,10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht mit Sicherheit deuten, ob das nun bedeutet, dass die Erde völlig zerstört wird. Das würde im Grunde genommen bedeuten, dass alle Atome in sich selbst, also eine Art Fusion, Kernfusion stattfindet, wo am Ende nur noch Energie übrig ist. Aus dieser Energie kann Gott, wie er es ursprünglich getan hat, wieder eine neue Materie schaffen. Wäre möglich. Aber es vielleicht eher doch so, dass nur eine Umwandlung stattfindet. So wie auch unser Leib ja nicht völlig ausgelöscht, sondern unverweslich auferstehen wird, so könnte man sagen, geschieht das auch mit der Erde. Wie die Welt zur Zeit Noahs durch eine Wasserflut gerichtet wurde, so wird sie in Zukunft gerichtet durch eine Feuerflut. Und deren Zerstörung ist viel weitgehender als die durch Wasser. Das Feuer des Gerichts wird alles Schlechte verbrennen. Manchmal, wenn wir so die atemberaubende Schönheit dieser Welt betrachten, die Bäume, die Flüsse, die Blumen, Berge bewundern und so weiter, ja auch die Tierwelt, dann empfinden wir eine schmerzhafte Enttäuschung, weil wir nämlich wissen, dass wir all das zurücklassen werden. Vielleicht sagen wir uns zum Trost, dann diese Welt ist nicht mein Zuhause. Aber wenn wir ehrlich wären, würden wir vermutlich hinzufügen, aber etwas in mir wünscht, es wäre mein Zuhause. Was wir im tiefsten wollen, ist doch für immer in dieser Welt zu leben, mit all ihrer Schönheit, aber eben ohne das Hässliche, in einer Welt ohne Sünde, Tod und Fluch, ohne all die persönlichen und zwischenmenschlichen Probleme und Enttäuschungen, die doch die Folge davon sind letztlich. Die irdische Schönheit, die wir jetzt sehen, wird nicht verloren gehen. Wir werden die Schönheit der Erde nicht gegen die Schönheit des Himmels eintauschen, sondern die Schönheit der Erde behalten und eine noch beeindruckendere Schönheit erhalten. Wenn wir verstehen, dass die neue Erde eine reale, materielle ist, dann werden wir frei, die Welt, die Gott geschaffen hat, in der wir jetzt leben, zu lieben, ohne Schuldgefühle. Warum sollen wir diese Welt, diese Schöpfung nicht lieben dürfen? Und gleichzeitig die durch die Sünde verdorbene Welt abzulehnen. Uns wird klar, dass Gott selbst uns die Erde und eine Liebe zur Erde geschenkt hat und dass er uns mit Freude diese neue Erde schenken wird. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Wird uns die neue Erde fremd sein? Werden wir sie als unser Zuhause erkennen, wenn wir dort zum ersten Mal die Augen öffnen? Als Menschen sehen wir uns nach einem Zuhause, so war es in dem ersten Lied heute auch gesagt. Wir sehen uns nach unserem Zuhause. Das ist ganz normal, auch wenn wir vielleicht ferne Länder bereisen und unbekannte Gebiete erforschen, aber doch sehnen wir uns nach der Vertrautheit des Alten. Und wenn wir darauf brennen, Neues, Unbekanntes zu entdecken, dennoch haben wir Heimweh. Vielleicht mehr oder weniger. Und wenn wir hören, dass wir im Himmel einen neuen Körper haben und auf einer neuen Erde leben werden, sollten wir das Wort neu in diesem Sinn verstehen. eine wiederhergestellte, vervollkommnete Ausführung unseres vertrauten Körpers, unserer vertrauten Erde, unserer vertrauten Beziehungen. Denken wir an Jesus nach der Auferstehung. Sein Körper war so etwas, kann man sagen, wie ein Prototyp des neuen Leibes, wie wir ihn erhalten werden nach unserer Auferstehung. Dieser Leib war ein menschlicher Leib und er war nicht ganz anders. Obwohl ein bisschen anders muss er auch gewesen sein, denn Jesus wurde zum Beispiel von Maria Magdalena und auch von den Emmaus-Jüngern nicht sofort erkannt. Irgendwas Fremdes war doch da, ja. Eben. Das war, ist eben doch was Neues. Viertens, werden wir Gott sehen? Aber ja, ganz sicher, wir werden Gott anschauen, ihn kennen, lernen, ihn in Ewigkeit anbeten, ihn erforschen, ihm dienen, ihn seine herrliche Schönheit in allem und in jedem um uns herum sehen. Hiob sagt, Hiob 19, Vers 25 bis 27, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Und der Psalmist schreibt, Psalm 17, 15, ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich wache. Die berauschendsten Erlebnisse auf der Erde, die man sich nur irgendwie denken kann, die werden fade erscheinen im Vergleich zu der Sensation, Jesus zu sehen, bei ihm zu sein, ihn anzuschauen, mit ihm zu sprechen, ihn anzubeten, ihn zu umarmen, mit ihm zu essen, mit ihm spazieren zu gehen, mit ihm lachen. Können wir uns das vorstellen? Werden wir jemals müde sein, Gott zu loben? Ganz gewiss nicht. Der Kirchenvater Augustinus schreibt, Gott selbst, der Begründer der Tugend, wird unsere Belohnung sein. Da es nichts Größeres und Besseres als Gott selbst gibt, hat Gott uns sich selbst versprochen. Gott wird das Ende aller unserer Sehnsüchte sein. Wir werden ihn ohne Ende sehen. Wir werden nicht überdrüssig, ihn zu lieben und nicht müde, ihn zu loben. Ein fünftes, wird es auf der neuen Erde noch Raum und Zeit geben? In dieser Frage musste ich selbst meine Ansicht korrigieren. Ich habe früher immer gesagt, dass die Ewigkeit sich durch die Abwesenheit von Zeit auszeichnet. Und das kann ich heute so nicht mehr stehen lassen. Es gibt viele Hinweise in der Schrift, dass die Dimension der Zeit, wie auch die des Raumes, immer noch vorhanden sein wird, auch wenn sie überstiegen wird, auch wenn es noch höhere Dimensionen gibt in Raum und Zeit. Aber sie werden noch vorhanden sein. Wenn die Bibel vom Zwischenhimmel oder auch von der neuen Erde spricht, gebraucht sie Zeitbegriffe. Die Märtyrer im Zwischenhimmel, also während der Zeit der großen Trübsal, die fragen ja Gott, wie lange es noch dauern wird, bis er die Bewohner der Erde richtet und ihr Blut rächt. Wie lange spricht von Zeit? Aber die Antwort ist, dass sie noch eine kleine Weile Geduld haben sollen. Eine kleine Weile ist ein Zeitbegriff. Der Baum des Lebens auf der neuen Erde wird jeden Monat eine neue Frucht hervorbringen. Monat. Sowohl im Zwischenhimmel als auch im ewigen Himmel gibt es also Tage und Monate. Und in Offenbarung erfahren wir, dass etwa eine halbe Stunde lang Stille im Himmel herrschte. Eine halbe Stunde. Also wir merken, hier sind immer wieder Zeitbegriffe gebraucht. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Raum und Zeit sind nicht aufgehoben, aber wir sind dann eben nicht mehr an diese Dimensionen gebunden. Wir haben die Fähigkeit, Raum und Zeit zu transzendieren. Die Welt, in der wir dann leben, wird eine höherdimensionale Welt sein. Aber Raum und Zeit werden ein wesentlicher Teil dieser Welt sein. Nach seiner Auferstehung befand sich der Herr Jesus noch 40 Tage lang in dieser raumzeitlichen Welt. Obwohl er bereits mit diesem Leib angetan war, den wir einmal erhalten werden, der eben jederzeit Zugang zur höheren Welt hatte. Er war nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Er konnte trotz verschlossener Türen plötzlich im Raum sein. Und er konnte genauso plötzlich wieder weg sein. Er verließ diese raumzeitliche Sphäre durch das Tor einer höheren Dimension. Also für Leute, die gerade Mathematiker, die gewohnt sind, in mehreren Dimensionen zu rechnen, ist das gar nicht so erstaunlich. Sechstens, wo wird sich unser Leben abspielen? Der Herr Jesus sprach von Wohnungen, die er bis zu seiner Wiederkunft für uns vorbereiten wird. Aber wo werden diese Wohnungen sein? Ich meine, sie werden in der größten und schönsten Stadt sein, die je existierte. Der Hauptstadt der neuen Erde. Das neue Jerusalem wird ein Ort verschwenderischer Schönheit und grandioser Naturwunder sein. Es wird ein riesiger Garten Eden sein, erfüllt vom Besten, was die menschliche Kultur hervorgebracht hat. Und er wird unter der Herrschaft von Christus stehen. Der Reichtum dieser immensen Stadt wird größer sein als alles, was es in der ganzen Menschheitsgeschichte je gegeben hat. Und vermutlich wird es auf der neuen Erde noch andere Städte geben. Da ist ja auch die Rede von den Königen der Nationen, die ihre Schätze in das neue Jerusalem bringen. Also die müssen ja irgendwo herkommen und auch wieder irgendwo hingehen. Anzunehmen, dass sie aus irgendwelchen Gegenden und Städten außerhalb des neuen Jerusalems kommen. Doch keine Stadt wird dieser Stadt gleichen, denn sie wird die Wohnung des Königs der Könige sein. Die Hauptstadt des Himmels wird voll sichtbarer Herrlichkeit sein. Offenbarung 21, 10 bis 11. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus vom Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Johannes beschreibt dann ein Naturwunder im Zentrum des neuen Jerusalem. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Der Baum des Lebens ist uns ja bekannt, nämlich aus dem Paradies. Adam und Eva hatten davon gegessen, bevor sie in Sünde fielen und aus dem Garten vertrieben wurden. Sie wurden daraus vertrieben, damit sie nicht wieder von diesem Baum essen. Dann hätte sich ja ihre gefallene Natur, die Sünde, verewigt. Das musste Gott verhindern. Daher hat er sie aus dem Garten vertrieben und ein Engel vorgestellt, der verhindern konnte, dass sie wieder in diesen Garten kommen. Wer von der Frucht dieses Baumes isst, dessen körperliches Leben wird ständig erneuert und aufrecht erhalten. Er wird also nicht zerfallen, ist daher auch von keiner Krankheit mehr betroffen. In Hesekiel 47,12 finden wir eine parallele Aussage. Dort heißt es, aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Also Hesekiel, wieder eine ganz andere Stelle, ein Mann, der zu einer anderen Zeit gelebt hat, ein Prophet, der beschreibt das genau gleich. Auf der neuen Erde müssen wir nicht die Stadt verlassen, um die Schönheit der Natur zu finden. Sie wird in der Stadt selbst sein, mit dem Fluss des Lebens als Quelle. Ja, und Hesekiel spricht ja von allerlei Bäumen. Das heißt, es wird nicht nur den einen Fluss geben, sondern mehrere Flüsse sicher, die Seen bilden. Und welche neue Erde ist, können wir auch geografische Eigenschaften der Erde dort erwarten, wie Berge, Wasserfälle, andere Naturwunder. Berge? Ja, Berge. Das ist für ein Allgäuer eine wichtige Sache, gell? Wird es auf der neuen Erde Berge geben? Und werden wir wieder bergsteigen können? Als Johannes eine Vision von dem neuen Jerusalem empfing, da wurde er von einem Engel auf einen großen, hohen Berg gebracht. Also den gibt es schon mal. Und da es hier so formuliert ist, nicht der Berg, sondern ein Berg, ist anzunehmen, dass es auch andere Berge gibt. Dann, ja, vielleicht Hunderte oder Tausende von Bergen. Genauso wie unser Auferstehungskörper besser sein wird als unser jetziger Körper, werden die Naturwunder der neuen Erde vermutlich großartiger sein als die, die wir jetzt kennen. Also warum sollen wir da nicht auch bergsteigen können? Und siebtens und letztens werden wir auf der neuen Erde essen und trinken. Also die Frage lässt sich soweit auf jeden Fall mit Gewissheit beantworten. Wir werden essen und trinken können. Auch mit unserem Auferstehungsleib. Der Herr Jesus hat nämlich nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern Brot und Fisch gegessen. Um ihnen zu zeigen, dass er eben kein Geist ist, wie sie dachten. Dass er einen ganz normalen Körper hat. Normal, also mit Einschränkung. Und wir können genauso essen, aber die Frage bleibt dann immer noch, werden wir es auch tun? Es heißt in Offenbarung 19,9, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Könnt ihr euch ein Hochzeitsmahl vorstellen, ohne etwas zum Essen und zum Trinken? Denn nicht. Übrigens, wir werden nicht die Gäste sein, wir werden die Braut sein. Aber doch ganz sicher keine Braut, die beim Hochzeitsmahl vor leeren Tellern sitzt, oder? Wie wird das Essen schmecken? Das kann ich euch nicht sagen. Bisher haben erst zwei Menschen Nahrung gegessen, die so geschmeckt hat, wie Gott sie gemacht hat, Adam und Eva. Wir können jedenfalls davon ausgehen, dass die Nahrung, die wir auf der neuen Erde essen werden, besser schmecken wird als alles, was wir bisher gegessen haben. Noch ein paar Fakten in Kürze. Wird unsere Identität erhalten bleiben? Ja. Kann man auch daraus schließen, dass als Mose und Elia dem Herrn Jesus auf dem Berg erschienen ist, Petrus und die anderen sie sofort erkannt haben. Dann die Frage, werden wir sündigen können? Nein, das können wir nicht. Können wir nicht mehr. 1. Johannes 1,3, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Also das von Gott Neugeborene, die neue Schöpfung in uns, der ist ja schon, die neue Schöpfung ist ja schon da in uns drin, das kann nicht sündigen, denn das ist göttliches Leben. Werden auf der neuen Erde Tiere leben, das nehme ich stark an, kann ich nicht beweisen. Aber sollte Gott sich so viel Wunderbares ausgedacht haben, damit es dann nur in der kurzen Lebensdauer der ersten Schöpfung vorhanden ist? Was werden wir wissen und lernen? Wie wird unser tägliches Leben aussehen? Wird es Freundschaften geben? Wie werden unsere persönlichen Beziehungen pflegen? Wird es im Himmel Kunst und Erhaltung Sport geben? Fragen über Fragen kann man hier stellen, die lassen sich natürlich nicht ohne weiteres beantworten. Da wird das meiste dann offen bleiben müssen. Ich weiß, was es nicht geben wird. Was es nicht geben wird, ist das Meer. Das wird einmal sehr klar gesagt. Das Meer ist nicht mehr. Und was es nicht geben wird, ist die Ehe. Das hat der Herr Jesus klar gesagt. Im Himmel werden wir sein wie die Engel, werden nicht mehr heiraten und so weiter. Ja. Keine Fortpflanzung, Das gibt es da nicht mehr, braucht es ja auch nicht zu geben. Das heißt, wir werden, es gibt ja diesen Begriff androgyn, vielleicht kennt der eine oder andere den, der androgyne Mensch, das wäre praktisch ein Mensch, der beides in sich hat, das Weibliche und das Männliche. Und wir werden beides in uns vereinen. Aber es wird keine Frauen geben, keine Männer, sondern wir werden Menschen sein, die eben beides beinhalten. Doch bei aller berechtigter Freude über das, was uns einmal im Himmel oder auf der neuen Erde erwartet, sollten wir nicht abheben. Wir leben ja immer noch auf dieser Erde, die gezeichnet ist von dem Fluch, den Adam über diese Schöpfung gebracht hat. Und zu dieser Erde gehört so manches, was uns nicht gefällt. Es ist deshalb unbedingt notwendig, dass wir auch unsere schmerzhaften Lebenserfahrungen annehmen, akzeptieren. Tun wir das nicht, dann kommt es zu einer unaufhörlichen Reibung. Das ist dann ungefähr so, wie wenn ein Tier an seinen Ketten scheuert, bis das Fleisch erscheint. Gott hat unser Leben so eingerichtet, dass wir immer neue Erfahrungen machen, die schmerzhaft sind. Und das wird so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Jesus entlässt uns nicht aus dieser Welt, sondern er gibt uns Kraft, in dieser Welt zu leben. Das heißt aber auch, dass wir unsere früheren Erfahrungen, zerbrochene Freundschaften vielleicht, Ehen, gescheiterte berufliche Erfahrungen, vielleicht Arbeitslosigkeit, Krankheit, Schmerzen und so weiter, dass wir diese Erfahrung zunächst annehmen. Und zwar nicht nur passiv hinnehmen, sondern aktiv annehmen. Das heißt nicht, dass wir, wenn eine Freundschaft gescheitert ist, nicht eine neue suchen. Das heißt nicht, dass wenn wir eine Arbeit verloren haben, dass wir nicht nach einer neuen uns umschauen. Sondern es heißt dies, dass wir diese Erfahrungen als Geschehene akzeptieren. Und akzeptieren entlastet. Das heißt auch nicht, mit allem einverstanden zu sein, alles Negative gut zu finden. Sondern es heißt, die Realität ungeschminkt so zu sehen und auch anzunehmen, wie sie ist. Und dazu gibt es keine sinnvolle Alternative. Ich schließe mit einem Wort aus 2. Thessalonicher 2,16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk und Wort. Amen. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass uns die Jünger, auch die Propheten, uns solche Einblicke vermittelt haben in diese Welt, in der wir einmal leben sollen und dürfen. Herr, wir danken dir, Herr, dass auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn manches für uns noch gänzlich unvorstellbar ist, weil es einfach unsere Vorstellungskraft sprengt, aber dass wir wissen, Herr, es wird wunderbar sein. Herr, gib uns eine echte Sehnsucht nach dem Himmel. Vor allen Dingen, weil wir dich dort sehen, Herr Jesus Christus, weil wir mit dir dort Umgang haben werden. Herr, gib uns Freude daran, Herr, und gib uns, dass wir bereit sind, einfach auch uns von manchem zu lösen, was jetzt in dieser Welt uns so wichtig erscheint. Dass wir die Prioritäten recht sehen, Herr, und richtig einordnen. Dass wir dich in allen Dingen vorne dran haben. Dass du in der Mitte unseres Lebens bist, Herr. Und dass neben dir alles andere verblasst. So danken wir dir, Herr Jesus, auch für die Worte, die uns in deinem Wort gegeben sind. Amen.